Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine Gnade. Und vor allen Dingen danken wir dir, dass du ein lebendiger Gott bist, da du uns in Christus neu geschaffen hast, durch dein lebendiges Wort und durch den Heiligen Geist, der von dir auskommt. Und danke, dass diese zwei Komponenten auch heute hier in uns verfügbar sind. Dein Geist lebt in uns und dein Wort. Und ich bete, Herr, dass du dort hinzugibst, Herr, dass du aus deinem Wort diese Dinge herausnimmst, die für jeden Einzelnen wichtig sind, dass du es zu Geist und Leben machst und dass du es durch deinen Heiligen Geist offenbarst und in unsere Herzen hineinpflanzt und dass es in uns eine reiche Frucht hervorbringt. Und ich danke dir, Vater, dass das, was wir hier auf dieser Erde haben, das, was von dir vom Himmel kommt, ist dein Wort, was siebenfach geläutert ist, was du niemals zurücknimmst, was sich auch erfüllen wird, bis in die kleinsten Einzelheiten, und deinen Heiligen Geist in unserem Herzen, unserer Mitte. Und so danken wir dir, Vater, dass du zu deinem Volk heute sprichst. Und wir wollen dir unsere Ohren öffnen, unseres Herzens, damit wir hören, wie Jünger hören, damit auch eine Veränderung in unser Leben hineinkommt. Amen. Amen. Okay, machen wir es wieder so, wie das letzte Mal, um gewissen Müdigkeitserscheinungen vorzubeugen. Aber heute sind wir auch schon dran gewöhnt, diese Woche, eine Stunde, die wir weniger haben, machen wir mal kurz das Fenster wieder auf. Susi, es wird mal kurzzeitig etwas kühler. Aber ist gut für den Sauerstoff, fürs Gehirn. Ne? Und ihr könnt euch einmal kurz mal aufstehen. Er wird gestanden zum Lobpreis, aber noch mal kurz bewegen. So, und dann starten wir rein. Das ist immer gut, wenn die Kapazität da ist zum Hören und zum Verstehen. Amen. Gut, letzte Woche haben wir Auferstehungsfest gefeiert und wenn wir mal kurz darauf zurückkommen, gut, wenn man es mal wiederholt, dass wir von diesen drei Jüngern oder Nachfolgern von Jesus, was wir von ihnen lernen konnten, am ersten Tag der Woche. Und zwar haben wir von Petrus gelernt, seine Entschlossenheit, die ihn zum Grab getrieben hat, nachdem Maria dort diese Botschaft gebracht hat, das Grab ist leer. Und dann ist mit ihm zusammen dann der Johannes hingelaufen und Johannes war schneller. Aber Johannes stand davor vor dem Grab und ist nicht hineingegangen. Petrus natürlich, ganz zielstrebig, geht hinein, schaut sich alles an und geht wieder heraus, schüttelt die Achseln, oder zuckt mit den Achseln und geht wieder. So, aber Johannes schaut rein, dann, nachdem Petrus drin war, geht er auch rein und er schaut rein, sieht das leere Grab, die Tücher zusammengerollt, auch das Schweißtuch und dann steht drin, er sah und er glaubte. Das war der Jünger, der bis zum Schluss bei Jesus blieb am Kreuz und es war der Erste, der geglaubt hat, obwohl er nicht sah. Ja, und das ist ein Vorbild für uns. So, und dann konnten wir von Maria, von Magdalena lernen, wir können die Fenster wieder schließen, ja, durch den Wind. Gut, ich denke, da hat genug Sauerstoff reingepustet hier. Und von Maria Magdalena, das ist ein ganz starker Charakter, diese Frau, können wir auch sehr viel lernen, wie sie es nicht in der Nacht nicht ausgehalten hat. Sie ist früh am Morgen, als es noch finster war, zum Grab gelaufen, um ihren Meister zu suchen, um ihn zu salben. Und sie hatte so eine Sehnsucht nach ihm, aber sie hat ihn nicht gefunden. Ist wieder zurückgelaufen, hat die Information weitergegeben. Und dann ist sie wieder zum Grab gegangen. Und nachdem Petrus und Johannes nach Hause gegangen sind zu den anderen Jüngern, ist sie geblieben. Sie hatte so eine Sehnsucht und sie, lest mal Johannes, ne? Johannes 19 steht es. Und sie ist geblieben und sie hat nicht aufgegeben und sie hat sich damit nicht zufrieden gegeben, dass das Grab leer war. Also ihre Beharrlichkeit, ihre Sehnsucht, ihre Liebe zu Jesus hat im Übernatürlichen etwas ausgelöst, dass sie plötzlich, als sie reinschaute ins Grab, sah sie nicht nur die Tücher dort liegen, sondern zwei Engel. Sind ja erschienen, haben sich materialisiert, sie hat sie gesehen. Und kurze Zeit später erscheint ihr Jesus selbst und spricht sie mit ihrem Namen an. Also Miriam ist ja die, Maria heißt ja keine jüdische Frau, sondern Miriam heißt es ja. So, und hat sie angesprochen, Miriam, und sie dreht sich um, mein Herr, mein Gott. Amen. Also ihre Beharrlichkeit, ihre Liebe, ihre Sehnsucht nach Jesus, da kann man so viel lernen von ihr. Bleibt an Jesus dran, auch wenn nichts passiert, wenn die Dinge leer sind, wenn es keine Hoffnung gibt angeblich, bleibt dran und der Gott so sucht, von dem wird er sich finden lassen. Jesus ist ihr erschienen, bevor er den Himmel aufgefahren ist. Bleibe dran, lerne von Maria, dass du an Jesus dranbleibst, ihn suchst, bis du ihn gefunden hast. Amen. Und von dem Johannes kann man das lernen, dass er hineinschaute und er glaubte. So können wir an das Wort Gottes reinschauen und können glauben. Und so habe ich das letzte Mal dann auch, haben wir das erweitert, das Ganze. Was hat diese Auferstehung von Jesus Christus für uns zu tun? Wir haben gelesen aus dem 1. Johannes, 1. Korinther 15, dass das Wort Gottes uns über 500 Augenzeugen, von über 500 Augenzeugen berichtet, die Jesus in den 40 Tagen nach seiner Auferstehung leibhaftig gesehen haben. Das ist schon eine sehr große Anzahl. So, aber was hat dieses historische Ereignis mit uns zu tun? Es ist ja eines der zentralsten, ist ja das Zentrale unseres christlichen Glaubens, dass Jesus starb, begraben wurde, wird auferstanden. Aber was hat das mit uns heute hier zu tun? Die Hoffnung der Auferstehung, für den Tag der Auferstehung, ja. Aber was hat das mit uns zu tun? Das Ereignis damals. Und das haben wir uns letzte Woche aus dem Epheserbrief herausgearbeitet, dass Gott uns in seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat, uns neues Leben eingehaucht hat durch den Heiligen Geist und dass er uns in dem Christus und mit ihm bereits mit auferweckt hat. Du bist als Christ, wenn du Jesus angenommen hast, in dem Moment, wo du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass du Buße tust, an das glaubst, in dem Moment kommt der Heilige Geist in dein Herz hinein und Gott weckt dich auf. Mit Christus mit auferweckt. Du hast von diesem Zeitpunkt an, ich weiß nicht, wann dieser Tag bei dir war, aber von diesem Zeitpunkt an, du kannst dich noch deutlich erinnern, ne? Und von diesem Zeitpunkt an sind wir mit dem Christus mit auferweckt. Wir sind lebendig geworden und wir haben göttliches Leben in uns. Amen. Der Tag der Auferstehung oder wenn Jesus zurückkommt bei der Entrückung, dann macht der innewohnende Heilige Geist etwas, dass er uns vollkommen durchdringt und unser Körper in dem Moment verwandelt wird, im Bruchteil von einer Sekunde. Aber das ist nur der Körper. Mit auferweckt sind wir in dem Moment, wenn wir Christus aufnehmen. Wird hier drin etwas lebendig. Dein Geist, der tot war durch die Übertretungen und Sünden. Und das ist ein ganz starkes Wort der Ermutigung. Und dann geht das im Epheserbrief noch weiter und da sagt Paulus dort, wir sind mit dem Christus mit auferweckt und er hat uns mitsitzen lassen an himmlischen Orten. Also dein Geist hat unmittelbaren Zugang, dadurch, dass er mit auferweckt worden ist, hat unmittelbaren Zugang zu Gott, dem Vater. Amen, alle Zeit. Gott möchte dich so nah wie möglich dran haben. Und im Gebet, im Wort Gottes, in der Anbetung, kannst du sofort zu ihm kommen. Amen. Auch im Alltag. Da, es gibt, sag ich mal so, für einen wiedergeborenen Christen, geisterfüllten Christen, gibt es keine Trennung mehr zwischen Himmel und Erde. In dem Sinne, dass du Zugang hast zu Gott. Im Geist, weil der Heilige Geist, der an Gott ist, genauso in dir lebt. Amen. Du hast Zugang zu Gott im Vater. Und das ist der große Unterschied zu Religion, auch zu christlicher Religion, die sagt, Gott ist weit weg und ich muss mir alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um in seine Gegenwart zu kommen, um mir überhaupt was von ihm zu erbitten oder zu erlangen. Und dadurch, dass Gott weit weg ist, vollführe ich bestimmte Rituale auf dieser Erde, um Gott zu nahen, um ihn dazu zu bringen, mir zu nahen. Und er ist ja weit weg und da kann ich mein Leben so führen, wie ich will auf dieser Erde. Nee. Christlicher Glaube, der wahre christliche Glaube, ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, jede Minute unseres Lebens. Amen. Und das andere hat was mit religiösen Geistern zu tun. Und der Heilige Geist führt dich immer in die lebendige Beziehung zu Jesus. Amen. Alle Zeit in unserem Alltag. Und das ist die Auswirkung vom Auferstehungsfest in unserem persönlichen Leben. Amen. Können wir alle Zeit drin leben, in dem, was Jesus uns erkauft hat. So, und die mit Christus Auferweckten, die haben eine besondere Fähigkeit im Heiligen Geist. Die haben die Fähigkeit, von Gott Enthülltes zu empfangen und zu verstehen. Ich sag mal das Wort, deutsche Wort, Enthüllte. Im Griechischen steht dort Apokalypse. Und wir sagen Offenbarung. Offenbarung heißt einfach nur, Gott zieht den Schleier weg und du siehst, was Gott sieht. Weil wir sehen diese Dinge mit unseren menschlichen Augen und der natürliche Verstand, sagt Paulus, nimmt nicht wahr, was vom Geist Gottes ist. Du kannst mit deinem natürlichen Denken in keinerlei Weise göttliche Dinge verstehen. Es geht nicht, weil die sind Geist, die kommen vom Himmel und die können nur durch Offenbarung des Geistes verstanden werden. Amen. Steht alles, was ich jetzt sage, steht alles in 1. Korinther 2. So. Aber diese Dinge, die kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, gibt er durch Offenbarung des Geistes. Das heißt, der Heilige Geist zieht in dir den Schleier weg, sodass du das Wort Gottes geoffenbart bekommst, damit du das Wort Gottes verstehst und erkennst, was Gott tatsächlich meint. Amen. Und wir haben ein ganzes Buch da, was die Offenbarung ist. Und so hat Gott dem Johannes in den Himmel hinauf die Offenbarung über die sieben Gemeinden. Und im Kapitel 4 sagt er, komm hier herauf, also in den Himmel. Er war tatsächlich oben, nicht nur im Geist, sondern also in sein Geistkörper war dort. Und er war dort im Himmel und hat Gott gesehen, den Thronsaal, hat verschiedene Dinge wahrgenommen und hat von oben her die letzten 7 Jahre, die auf dieser Erde gesehen, den Tag des Herrn, bis zum neuen Paradies und so weiter, ne, 1000-Jahr-Reich, hat er alles von oben gesehen mit offenbarter Erkenntnis. Er hat es gesehen und manche Dinge wurden ihm erklärt. Amen. So. Das heißt, Gott spricht zu seinen Kindern, weil er Geist ist, durch Offenbarung. Offenbarung heißt Dinge, die Gott uns mitteilt und dann nimmt er das, den Schleier weg, gibt uns Verständnis, dass wir es verstehen können. Amen. So, und wir brauchen als Christen immer eine, wir leben von Offenbarung, wir leben von Ausrichtung, wir leben von einer Vision, die Gott uns gibt. Persönlich, aber ich rede jetzt nicht von persönlich, sondern von der Gesamtchristenheit. Und davon leben wir, weil es steht in den alttestamentlichen Propheten, steht geschrieben, ein Volk, meint das Volk Gottes, weil die Heiden können ja Gott nicht erkennen. Den Heiden ist es, den Ungläubigen ist es unmöglich, Gott durch Offenbarung zu erkennen. Es sei denn, er gibt ihnen mal einen Traum oder eine Vision, aber dann, wenn sie wiedergeboren sind, können sie es verstehen. So. Aber dort steht in den alttestamentlichen Propheten, das Volk Gottes ohne Vision und ohne Offenbarung verwildert und wird zügellos. Das heißt, ein Volk, das Volk Gottes ohne Offenbarung verwildert und wird zügellos. Das heißt, wenn das Volk Gottes keine klare Ausrichtung und Offenbarung von Gott hat, ich meine auf zukünftige Dinge hin, eine Ausrichtung, die unser Herz ausrichtet, wo wir eine klare Vision vor uns haben, dann wird das Volk Gottes wie die Nationen. Es wird zügellos, geht ihren eigenen Lüsten, Begierden nach, macht, was es will und verbringt so ihren Alltag, hat keine Ausrichtung. Ihr Herz und Sinn ist nur mit den irdischen Dingen beschäftigt. So, also zügellos. So. So, und da, und die Offenbarung Gottes sorgt dafür, dass wir ausgerichtet sind und ausgerichtet bleiben. Amen. Es ist etwas, was dich, was dir den Blick nach vorne weist. So, und darüber möchte ich am Anfang mal ein paar Dinge sagen, damit wir auch, das hat aber jetzt nicht nur was mit uns, schon hier, mit dir persönlich und mit uns als Gemeinde zu tun. Es hat aber mit dem ganzen Leib Jesu weltweit was zu tun. Und ich möchte mal über ein paar Dinge sprechen jetzt. Und zwar hat der Heilige Geist mich dazu geführt, vor einer Weile habe ich mal auf ein Buch, ich habe das dann gekauft und gelesen und das war sehr ermutigend und es war für mich auch sehr bestätigend. Und zwar ist es von dem Bruder Randy Kay, mancher einer kennt ihn, aus den USA, der Theo kannte ihn auch. Und dieser Bruder ist vor vielen Jahren während einer OP gestorben, war reichlich 30 Minuten tot während der OP. Also er hatte die ganzen Schläuche alles noch dran, war weg und war während dieser Zeit im Himmel gewesen. Und er hat den Himmel dort erlebt, er hat sich mit Jesus unterhalten, Er hat sich mit dem Heiligen Geist unterhalten oder sie haben sich mit ihm unterhalten. Und er hat auch Gott den Vater gesehen in einer bestimmten in seiner Größe und Dimension. Gott war so groß wie 4 Stockwerke eines Hauses, so riesig und voller Majestät. Also da kannst du nur noch flach auf dem Erdboden liegen vor seiner Majestät. Und wenn er spricht, waren es in der Regel Gebetserhörung, wo Gott dann mit einer Donnerstimme gesprochen hat. Die Engel sind davon gezischt auf die Erde. Und das waren Antworten Gottes auf Gebete seiner Kinder. Also er hat viele Dinge dort wahrgenommen, gesehen und auf die ich jetzt nicht die Einzelheiten eingehen werde, sehr ermutigend. Und das weckt auch den Hunger nach der Heimat. Unsere Heimat ist nicht hier, keineswegs. Wir sind hier zum Arbeiten für Gott, für unseren Dienst, aber unsere Heimat ist bei ihm. Dieser Bruder hatte so krasse Probleme, dann, wo er wieder zurückkam, sich an das irdische Leben zu gewöhnen. Weil wenn du einmal, er wollte auch nicht zurück, hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, aber Jesus hat gesagt, nee, du bist noch, deine Zeit ist noch nicht da. Und er hat den Auftrag auch bekommen von Gott. Und zwar hat er in den vielen Jahren jetzt, hat er sein Zeugnis immer weitergegeben, was er im Himmel erlebt hat mit Gott, die viele Worte der Weisheit, viele Dinge, die unter Schrift liest, hat Jesus ihm dort erklärt und hat es gesehen und wahrgenommen. Und er hat immer darüber gesprochen. Aber er hat im Himmel Ähnliches erlebt wie Johannes der Jünger. Gott hat ihm die Gnade geschenkt, während dieser Zeit vom Himmel her, von oben her verschiedene Ereignisse der Endzeit zu sehen und wahrzunehmen, die sich in Zukunft noch ereignen werden. Und er hat es aus einer himmlischen Perspektive gesehen. Und all diese Ereignisse, außer das erste, die weiteren 4 gingen vom Thron Gottes aus. Und Gott hat mit einer Donnerstimme gesprochen, also der Vater auf seinem Thron, die verschiedenen Dinge. Und dann ist es losgegangen, die Engel sind da in Aktion getreten und die verschiedenen Dinge sind ausgeführt worden. Und er hat es immer von oben her, von Gott gesehen, wie sich das dann auf der Erde ausgewirkt hat. Amen. Und über diese Dinge durfte er die ganze Zeit nie reden, weil Jesus gesagt hat, ist in Zukunft. Und jetzt Ende des Jahres hat der Herr zu ihm gesprochen, schreib diese Dinge, die du gesehen hast, in ein Buch. Und jetzt ist die Zeit, das zu veröffentlichen, denn jetzt ist die Zeit nahe, dass es geschieht. So. Und Jesus hat ihm aber auch gesagt, es ist sehr biblisch, das, was er gesehen hat. Darum gebe ich das weiter. Du kannst alles an der Schrift nachprüfen, was er dort gesehen hat. Und Jesus hat auch zu ihm gesagt, keiner weiß den Tag, die Stunde, aber ich gebe euch Zeichen. Und eure Aufgabe ist, dass ihr auf die Zeichen achtet, die geschehen werden. Und daran könnt ihr erkennen, dass der Tag nahe gekommen ist. Und der Heilige Geist hat auch zu ihm gesprochen und hat gesagt, diese Offenbarung, die du hier von uns empfängst, stehen nicht über dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat höchste Priorität. Er hat was, die Bedeutung des Wortes Gottes hat er im Himmel gesehen und man kann nur eins sagen, man kann diese Dinge schlecht rüberbringen. Das Wort Gottes hat so viel Kraft, es geht alles von Gott aus und es wird sich hundertprozentig alles erfüllen. Du hast im Himmel, sagt er, keine Zweifel mehr. Und er sagt, du bist im Himmel, bist du frei von deiner irdischen Begrenzung deines Fleisches, von deiner sündhaften Natur, bist du gelöst. Und das ist die größte Freiheit des Kreuzes, die Jesus Christus dir jetzt schon erkauft hat, aber die du im Himmel in deiner hundertprozentigen Ausmaß dann erleben wirst. Sagt er, frei von dieser gefallenen adamitischen Natur. Du bist frei im Geist, Gott zu sehen und diese Dinge zu verstehen. Du hast eine Kapazität des Verstandes, was tausendfach größer ist. Du kannst in Bruchteil von der Sekunde kannst du alles verstehen, was Gott dir offenbart im Himmel. Und Jesus hat ihm dann gesagt, schreib es in ein Buch Anfang des Jahres. Ich habe das jetzt gelesen und gib diese Dinge weiter. Was er auch gut beschrieben hat, auch das letzte Mal von seiner Erfahrung, sagt er, diese Dreieinigkeit Gottes. Das war, weil wir manchmal kommen ja damit nicht richtig klar. Wir sagen, Jesus ist im Himmel und zu Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Und der Heilige Geist ist hier in uns und er ist jetzt, da Jesus auf der Erde vertritt. Ja? Und da denken wir immer, der Heilige Geist ist etwas geringer wie Jesus und so, der Vater, der Größte und so. Aber die bilden eine absolute Einheit und manchmal hat der Heilige Geist im Himmel zu ihm gesprochen, durch einen sanften Wind, und dann war das, als würde Jesus zu ihm sprechen. Und wenn Jesus zu ihm gesprochen hat oder der Vater, war das gleichzeitig, wie als würde der Heilige Geist reden. Also die drei sind eine absolute Einheit und die machen nichts getrennt voneinander. Also wenn Jesus spricht, spricht auch der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht, ist es die Stimme Jesu und die Stimme des Vaters. Die sind in einer wunderbaren, und wie er das beschrieben hat, wie sie sich ihm gezeigt haben, manchmal wie der Vater dann am Ende hat sich dann gezeigt, wo er ihm nahe gekommen ist, wie örtlich noch größer wie ein Mensch, aber schon wie ein Vater in einer Dimension, die er ertragen konnte. Und so hat er die langen weißen Haare, der weiße Bart, und so eine Liebe ging von ihm aus, die war unbeschreiblich, aber gleichzeitig so eine Heiligkeit, dass ein sterblicher Mensch in seiner Gegenwart sofort verbrutzeln würde. Und da sagt er, das Einzige, was uns in der Gegenwart dieses allmächtigen Gottes bestehen lässt, ist die Reinigung, die Bedeckung des Blutes Jesu Christi und, was ich letzte Woche erzählt habe, was wir durch den Glauben empfangen, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Die hatten alle weiße Gewänder an im Himmel. Die Gerechtigkeit Christi und die Reinigung, Bedeckung des Blutes Jesu. Das ist, ja, gibt es doch das Lied, das alte, ne? Lied, Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Na? Die haben das verstanden damals. Das, nur so kannst du vor Gott bestehen, geht es in dem Lied weiter. Und das hat er gesehen. Und der Heilige Geist hat es ihm erklärt, das Opfer von Jesus ist allumfassend, nur sein Blut und seine Gerechtigkeit lässt dich in der Gegenwart des allmächtigen Gottes bestehen. Und dann hat er gesehen, wie Feuer aus, Gott ist ja Feuer, verzerrendes Feuer steht da drin. Und wie das Feuer von Gott dann durch den Thronsaal ging und die Heiligen wurden auch davon nicht verzerrt, sondern sie wurden erfrischt. Sie wurden mit neuer Liebe vom Vater erfüllt. Das Feuer war über ihnen. Das, und so bei Feuerzungen haben wir die Jünger auch zu Pfingsten gesehen. Das hat er auch über vielen Heiligen im Himmel gesehen, so Feuer über ihnen. Und das war die Liebe Gottes, die sie erfrischt hat, nicht verzerrt, sondern mit Gottes Liebe und einfach seinem Wesen erfüllt hat. Und dann hat der Heilige Geist ihm gesagt, dieses Feuer ist für diejenigen Leben, die gereinigt und bedeckt sind mit dem Blut Jesu und mit der Gerechtigkeit Christi gekleidet sind, ist es Leben. Für diejenigen, die Gott ablehnen, die das nicht haben, ist es Gericht. Wirkt dieses Feuer wie Gericht, weil das verbrennt alle Sünde und alles Fleisch sofort. Gut. Und dieser Bruder hat im Himmel fünf verschiedene, die erste Station hat er miterlebt, er war drin. Und die nächsten vier Stationen oder Dinge, wo Gott gesprochen hat und dann geschah das auf der Erde, hat er dann von oben her gesehen und dann die Auswirkungen auf der Erde. So, fangen wir mal an, die fünf Punkte. Das erste ist, was habe ich zum Mitgliederabend gesagt, dass wir das Empfinden haben, aber nicht nur wir, sondern haben es mit dem Willi abgesprochen, was ich jetzt sage, spürt er genauso und andere geistige Leute genau auch so, dass die Zeiten sich verändert haben, immer mehr, dass der geistige Kampf in der geistigen Welt viel intensiver geworden ist und dass Dinge vor uns liegen, habe ich schon Mittelabend auch gesagt, ne, dass Dinge vor uns liegen, man hat das Empfinden, einerseits, dass Dinge sich drastisch auf dieser Erde verändern, aber einerseits, dass Gott eingreift, nochmal. Das liegt vor uns. So, aber der erste Punkt war, ist dieser geistige Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wer hatte das Bild heute hier so schön gemalt? Das passt wunderbar dazu. Ich glaube, der Eliton war das. Und wie er das gezeichnet hat, diese Engel auf der Seite und die Dämonen auf der anderen, das hat er miterlebt. Da war drin, wo der von der Erde gegangen ist, sein Körper hier gelassen und der Geist die Seele im Himmel. Und dann war er im zweiten Himmel und war mittendrin in einem Kampf, wo Engel Gottes gegen dämonische Engelsfürsten, Dämonen gekämpft haben. Die waren alle so 3-4 Meter hoch und dann waren die Armeen aufeinander geprallt. Und er ist dann durchgegangen und dann weiter. Aber dieser Kampf findet statt im zweiten Himmel und er wird immer intensiver und dieser Kampf geht um Nationen, Städte, um Gemeinden, um einzelne Personen, um jeden Einzelnen, auch um dich, wird ein Kampf geführt in der geistlichen Welt. Und die Gebete, vor allem die Gebete und der Lobpreis und die prophetische Proklamation des Wortes Gottes, der Heiligen, haben die Engel gestärkt und haben ihnen Kraft gegeben, um die Dämonen zurückzutreiben. So, das heißt, wenn du, das ist alles kein Spaß oder dass Gott dich beschäftigt, wenn man sagt, lies das Wort Gottes, sprich es aus, bete in Sprachen und bete Gott an, danke ihm mit deinen Worten, damit stärkst du deine Engel, die um dich rum sind, die den Kampf führen gegen die Dämonen, die der Teufel Tag und Nacht gegen dich ansetzt. Also dieser Kampf wird immer intensiver im geistlichen Raum, wird immer mehr zunehmen und wir spüren das schon seit geraumer Zeit, Simone hat es am Mittwoch schon im Gebetsraum gesagt, dass wir also fast keine Nacht durchschlafen mehr, schon lange nicht mehr. Und du spürst so eine Bewegung und anfangs war ich fix in alle früh und seit einer gewissen Zeit hat der Herr mir Gnade gegeben, früher habe ich das ab und zu, aber jetzt doch regelmäßig, auch heute Nacht, aufzustehen, meistens in der dritten Stunde, und dann eine Stunde zu beten und wieder zu Bett. Und ich mittlerweile spüre ich, dass man das wahrscheinlich in Zukunft braucht, um geistig zu überleben. So, die Zeiten werden immer schöner. Mit Jesus hast du absolute Ruhe in der Nacht. Und wenn ich erstmal im Geist in Sprachen bete, bin ich ja relativ munter, um das durchzustehen. Und das sind immer intensivere Zeiten. Aber es ist jetzt kein Muss, sondern ich muss einfach aufstehen. Und ich habe diese vom Heiligen Geist irgendwie diese Befähigung dazu. Denn mein Fleisch würde sagen, nee, ich bin total müde und ich will mal schlafen. So. Aber das hat damit zu tun, dass die geistliche Welt in der Nacht, vor allen Dingen zwischen 0 und 3, sind die ganzen Dinge aktiv, die Hexen und so weiter. So, und da merke ich, dass wenn ich das mache, dass da, obwohl man Schlafmangel hat, dass sich in einem was irgendwie aufbaut, irgendwie eine innere Stärke durch die Gemeinschaft mit Gott in der Nacht. Der Willi, wo der hier war, hat die zweite Nacht, er und die Ingeborg, überhaupt nicht geschlafen. Die haben sich nachts unterhalten, weil sie nicht schlafen konnten. Und das mit seinen 78 Jahren. Und dann, dass er am Sonntag noch so predigen konnte, das war echt eine Gnade vom Herrn. Ja. So, und da sagt er, hier ist so eine Bewegung im Geist, hier, ihr steht total unter Angriff. Also im Geistlichen. Und deswegen will Gott hier was tun, schickt der Teufel seine Angriffe vorneweg. Also bloß diesen ersten Punkt kann ich voll bestätigen, was der Herr diesem Bruder vor vielen Jahren schon gezeigt hat, dass in der letzten Zeit der geistliche Kampf zwischen Licht und Finsternis immer intensiver wird. Und was im Geist beginnt, das immer zuerst und dann sehen wir das im Natürlichen. So, und was sehen wir seit 7. Oktober in Israel? Ein nicht enden wollender Krieg. So etwas hat Israel noch nie erlebt. Meistens waren die nach 6 Tagen oder ein paar Tagen mehr, war das Ding fertig. So, aber das geht da jetzt schon Monate und es bauen sich verschiedene Szenarien jetzt noch auf. So, und was in Israel geschieht, in allen der Nationen, zeigt einfach auch diese Bewegung im Geist, die vorhanden sind. Und die immer, was man in den Nachrichten nicht so hört, aber in die immer stärker werdende Christenverfolgung weltweit, vor allen Dingen durch die radikalen Muslime, na, durch das Terroristen, wir kennen ja die verschiedenen Beispiele, wo wir gesammelt haben, Sudan, Nigeria oder beim Freddy jetzt in Mosambik. Also die Christenverfolgung nimmt extrem zu, das sagt auch Open Doors oder Voice of the Martyrs, ja, wo ich immer diese Nachrichten bekomme. auch in Indien jetzt, überall nimmt es zu. Das heißt, der Teufel wütet gegen Israel, er hasst Israel und er hasst das neue Bundesvolk, nämlich aus Juden und Heiden, also Christen. So, und gegen die geht er extrem vor. Also das sehen wir auch im Natürlichen, was sich im Geistlichen abspielt. Zunehmend, also dieser Konflikt im Geist nimmt immer mehr zu. Und ich lese eine Schriftstelle dazu, die kennt ihr alle, aber in dem Zusammenhang müssen wir das wieder mal ganz neu hören. Und Epheser 6, ab Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Jetzt kommt Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut, egal wie sie heißen, ob es Politiker sind oder dein Nachbar oder was, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Und wo befinden sie sich? In den himmlischen Regionen. Und worüber Paulus hier spricht, diese vier Kategorien, das sind keine Dämonen, das sind alles gefallene Engel in den himmlischen Regionen. Dämonen sind in der Regel auf der Erde und der Hölle, aber im zweiten Himmel, gegen göttliche Engel haben Dämonen keine Chance, kämpfen in der Regel gefallene Engel. Und gegen diejenigen ist unser Kampf gerichtet, weil vom zweiten Himmel her werden die Dinge auf dieser Erde entschieden, in deinem Leben, in der Gemeinde, in einer Stadt, Region und Nation. Deswegen ist Gebet und Proklamation, Lobpreis, Anbetung. Heute die lange Anbetungszeit hat im Geist was bewirkt. Könnt ihr euch noch zurückerinnern an das prophetische Wort von Werner, wo er sagte, hört niemals auf, egal wer hereinkommt und sagt, ihr sollt eure Anbetung ändern oder aufhören oder kürzen. Hört nie damit auf. Sagt, er hat es ja gesehen, wie von hier rechts diese Dämonenhorten ankamen und durch die Anbetung wurden sie in alle hinten in Himmelsrichtung zerstreut. Und die Engel Gottes, genau, die Engel Gottes dann. So, und die durch die Anbetung freigesetzt werden. Diese Anbetung ist euer Schutz. Amen. Dann geht es weiter, weil dieser Kampf geht gegen diese Mächte. Und deswegen hat Gott uns was gegeben. Nämlich, deswegen ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, Vers 13, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, auch behaupten könnt. Das heißt, Gott hat euch diese Waffenrüstung gegeben oder uns, damit wir widerstehen und das Feld behalten können. Nochmal, diese gefallenen Engel kannst du nicht austreiben. Wir sind ja ohne dazu berufen, an himmlischen Orten gegen diese Mächte zu kämpfen. Sondern wir sind dazu berufen, gegen diese Engelsfürsten, diese dämonischen Engelsfürsten, die über Joppa herrschen, über ein Erzgebirge herrschen, ganz krasse Sachen. Sind wir berufen, die Waffenrüstung Gottes anzulegen. Und das sind bis auf eins, sind alles Defensivwaffen. Na? Und ich gehe das mal ganz kurz durch. Hast du die Hoffnung auf das Heil? Hast du den Helm auf? Hast du Hoffnung, dass Jesus kommt? Hast du die Hoffnung auf das zukünftige Heil? Bist du voller Hoffnung? Sind deine Gedanken geschützt? Hast du deine Schuhe als Bereitschaft zur Verkündung des Evangeliums an, des Friedens? Bist du jederzeit bereit, das Evangelium zu verkünden in deinem Alltag, wenn sich die Gelegenheit bietet? Hast du das an? Hast du den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu Christi angelegt? Oder ist sie durchlöchert? Ich kann mich noch entsinnen, wo Anna Mendes damals uns gesagt hat, wo sie im geistlichen Kampf waren und dann hatten sie Dinge gemacht und sie hatten nicht den vollkommenen Sieg. Und hat ihr Gott die Augen geöffnet und hat ihr gezeigt, dass ihr Brustpanzer der Gerechtigkeit war vielleicht 10 Zentimeter dick, also im Geist. Also die Gerechtigkeit Christi schützt deinen ganzen Brustbereich. Und diese dicke Waffenrüstung, dieses goldene Schild, hatte Löcher. Und dort konnte Satan Zugriff haben zu ihr. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, diese Löcher kommen daher, weil du den Tagen vorher über den Bruder und die Schwester negativ gedacht und gesprochen hast. Also negatives Denken und Reden über Geschwister durchlöchert deine Waffenrüstung und Satan hat Zugriff. Es durchlöchert deine Waffen, also deine Gerechtigkeit. Hast du den Gürtel der Wahrheit um? Stehst du in der Wahrheit? Liebst du die Wahrheit? Stehst du in der Wahrheit? Sprichst du die Wahrheit? Oder versuchst dich so rauszuschlingen, mal Teilwahrheiten oder dich ins gute Licht zu rücken? Bist du aufrichtig oder stehst zur Wahrheit? Trägst du das Schild des Glaubens? Es ist die wichtigste Verteidigungswaffe, ist dieser Schild. Da fängt erstmal das Äußere ab, bevor es dann der Brustpanzer greifen kann. Ja? Das Schild muss eigentlich alles abfangen. An Schwerthieben des Teufels oder an Gedanken, die durch wie Pfeile kommen. Und die löschen, werden alle ausgelöscht. Wie groß ist dein Glauben? Der Glauben kommt aus dem Wort Gottes. Hast du den Glauben aufgebaut, wer Gott ist und wer du in ihm bist? Dann ist, wie groß ist dein Schild? Hast du ihn am kleinen Finger hängen, so ein bisschen so? Oder hast du den Langschild der Römer, da war, dass die Kreuze drüber weggucken konnten? Und da war halbrund gebogen, das auch für den Zeit mitschützt. Und dann haben die in der Schlachtformation, wenn sie in der Stadt gestürmt haben, haben die dann die sogenannte Schildkröte gebildet, wo dann die von der Seite und dann waren welche in der Mitte, die haben den Schild umgehalten. Also die waren dann nicht angreifbar. So, das heißt, trägst du den Langschild, der dich schützt, und löschst du damit mit deinem Glauben alle Pfeile des Feindes aus. Dieser Kampf läuft hauptsächlich in Gedanken. Und du musst mit der Wahrheit des Wortes Gottes widerstehen, durch den Glauben. Löschst du all diese Dinge aus. So, und deine einzigste Offensivwaffe ist das Schwert. Und die Römer hatten noch einen Wurfspieß, eine Lanze für den Nahkampf oder dann den Wurfspieß. Die zwei haben die in Regel dann dran. Aber davon spricht Paulus nicht. Er spricht von dem Schild des Glaubens und von dem Schwert des Geistes. Und es war in der Regel ein Kurzschwert, mit dem die sehr effektiv waren, weil die Germanen kamen meistens mit ihren langen Dingern angemarschiert. Und mit so einem langen Schwert bist du zwar, aber du bist nicht so flexibel. Und da waren die Römer manchmal mit ihrem Schild und dann mit ihrem kurzen Schwert waren sie doch manchmal erfolgreicher. So, trägst du das Schwert des Geistes und setzt du es auch ein, ganz effektiv. Und das ist die Proklamation des Wortes Gottes. Damit schaffst du Raum, Licht in der Finsternis um dich herum. Amen. Wenn du das Wort Gottes proklamierst, ich mache das auch beim Bibellesen so, ich habe viele Schriftstellen angestrichen, aber die mir, wenn ich lese, die mir in dem Moment wichtig wären, spreche ich das Wort Gottes laut aus. Gebrauche dein Schwert. Und das ist deine Offensivwaffe. Und dann, statt einem Speer, der Derek Prinz nennt es immer die strategische Langstreckenrakete des Geistes, kommt in Epheser 6 dann noch das Flehen und Beten im Geist. Also im Geist, in Sprachen flehen. Damit kannst du jeden Bereich dieser Erde abdecken und im zweiten Himmel, da kannst du überall hin feuern. Das ist besser wie so ein Wurfspieß der Römer. Du hast dort weitere Reichweite mit dem Flehen im Geist. Amen. Das ist die effektivste Waffe da. Gut. Gebrauchst du das, setz es ein. Wie gesagt, ich habe das in den Nächten, habe ich auch von einem Bruder gelernt, inspiriert, habe ich das auch so gemacht, für in Sprachen gebetet. Und das bewirkt Dinge. Gut, das heißt, wir dürfen uns nicht fürchten, aber wir müssen diesen Ding ins Auge schauen und wie es hier steht, damit er am bösen Tag widerstehen und nachdem er alles wohl ausgerichtet hat, diesen Kampf muss jeder selber führen. Gemeinsam stehen wir, aber jeder muss den Kampf selber führen und dort widerstehen und das Feld behalten. Ne? Prüf das nochmal durch, hast du die Waffenrüstung, ne? Hast du diese Dinge oder ist dein Schwert des Geistes. Wenn du das Wort Gottes nicht proklamierst, ist dein Schwert wie ein Zahnstocher. Und dann versuchen wir mit so einem Zahnstocher was auszurichten. Das wächst, je mehr du proklamierst. Amen. So, das waren die Dinge, die er erlebt hat. Und dann ist er in den Himmel gekommen, hat diese Angriffe, Jesus hat es dann ihm im Himmel gesorgt, dass das zunehmen wird. Und ich habe eins noch vergessen, Matthäus 24, sind nicht nur diese Christenverfolgung oder was mit Israel geschieht, sondern Matthäus 24 steht, Kriegsgerüchte nehmen zu. Lest doch mal seit einer gewissen Zeit, lest doch mal die Nachrichten. Na? Früher waren alles Pazifisten, die haben alles, Militärische schafft alles ab, wir brauchen es nicht mehr. Und jetzt wird Verteidigungsetat erhöhen bis zum Anschlag, neue Reservisten einberufen. Also jetzt wird Deutschland bis an die Zähne bewaffnet. Und überall hört man von Krieg und die NATO und dies, das und jedes, Ukraine, ne, ist auch, will auch nicht enden, die ganze Sache. Taiwan, China, was auch immer, Iran, jetzt Israel. Und so kann man diese Dinge fortsetzen. Terrorgefahren überall durch diese radikalen Muslime. Gut, das sind die Dinge, wo wir drin leben. Das ist das eine. So. Und das nimmt immer mehr zu. Und dann hat er vom Himmel hat er vier verschiedene Dinge gesehen, die in der Abfolge genauso ablaufen werden auf der Erde. Und das Erste, wo Gott gesprochen hat, oder, und dann hat Jesus gesagt, so wie ich meine Gemeinde begonnen habe, werde ich meine Gemeinde beenden. Also, mit der Ausgießung zu Pfingsten des Heiligen Geistes, der Frühregen, so werde ich meine Gemeinde beenden mit dem Spätregen des Heiligen Geistes. Und er hat vom Himmel her gesehen, dass wie ein Sturm, da hat das Buch dann auch so genannt, Heaven Stormed, dass wie vom Himmel her ein Sturm auf die Erde runterbricht, der Herrlichkeit Gottes, viele Engel sind dort involviert und der Heilige Geist mit einer Kraft auf die Erde fällt und er sagt, das kannst du nicht mehr als Erweckung bezeichnen, das ist wesentlich mehr. Das ist eine Ausgießung der Herrlichkeit Gottes und es beginnt an einzelnen entlegenen Orten auf der Erde und wird dann den ganzen Erdball umspannen. Also es ist für den gesamten Leib Jesu weltweit für die vorbereiteten Gefäße, die jetzt vorbereitet sind, die nach Erweckung rufen und schreien, dass der Herr etwas tut. Und du hast bestimmt schon erkannt, dass wenn das so weitergeht, dass Deutschland an der Kante steht, des Gerichts, und dass nur der Heilige Geist noch Dinge verändern kann in dieser Nation. So, und wenn du danach schreist, wirst du gefüllt werden vom Heiligen Geist. Und er hat das so beschrieben, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes, fühlt sich für einen Gläubigen so an, als ob Gott auf dich kommt, der Heilige Geist, und dass er um dich ist, dass du in seiner Gegenwart dich bewegst und dass seine Kraft sich durch dich hindurch manifestiert. Der hat gesehen, dass alle Gläubigen, die mit gefüllt waren vom Heiligen Geist, das war nicht begrenzt auf die Leiter, sondern alle haben Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, weil die Kraft Gottes durch sie geflossen ist. Und Scharen über Scharen haben sich bekehrt. Echt Buße getan, sind auf die Knie gefallen und haben sich zu Gott bekehrt. Und Totenauferweckung, all das geschieht durch die Gläubigen, die bereit sind. Und der Heilige Geist wird das wirken. Amen. Und das ist das, in dem Kampf stehen wir ja schon drin. Und dieses Erste, was er am Himmel gesehen hat, nämlich diese Ausgießung des Geistes Gottes in Kraft, musste dieser Bruder über Jahrzehnte zurückhalten, diese Botschaft. Und jetzt hat Jesus zu ihm gesagt, jetzt ist diese Zeit gekommen und das kann in absehbarer Zeit geschehen. Also es ist ermutigend, es sollte deinen Glauben aufbauen, darauf dich auszurichten. Nicht auf die finsteren Dinge, die nehmen zu. Lass dich nicht hypnotisieren wie eine Karnickel von einer Pythonschlange, von diesen Dingen. Nee, sondern widerstehe dem und schau auf das, was Gott tut. Durch dich, was er tun will. Und der Vater hat ihm gesagt, das ist mein letztes Gnadenangebot an eine gottlose Menschheit, eine gefallene Menschheit. Das ist Gottes letzte Barmherzigkeit. Er lässt diese letzten 7 Jahre nicht beginnen, bevor er der gesamten Menschheit nochmal das Liebesangebot der Barmherzigkeit und Gnade schenkt, seine Hand nochmal entgegenstreckt. Und dass noch viele sich bekehren. Und ist es nicht dasselbe, was der Freddy in seiner Fastenzeit für uns als Gemeinde gesehen hat, was auf uns drauf zukommt? Hat er nicht dasselbe gesehen, was dieser Bruder im Himmel gesehen hat? Dass der Heilige Geist hier auf diesen Ort fällt, auf diese Region, und dass viele Menschen sich unter Tränen echt bekehren werden. Das werden keine Totgeburten, werden keine Scheinbekehrungen, sondern tiefe Buße und echte Bekehrung. Amen. Das wartet auf uns. Amen. Und wie gesagt, Gott hat gesagt, das ist mein letztes Gnadenangebot nochmal. Achtet auf die Zeichen. Morgen ist der erste Nissan. Das ist der erste Tag im jüdischen Kalender. Und dann ist er dann ein Stück weiter, ist er dann das Passafest, glaube am 22., 14 Tage später. Dieses Jahr sind wir zeitlich versetzt. Aber morgen ist der erste Nissan, der erste Tag im jüdischen Kalender. Und was ist morgen? In Amerika eine Sonnenfinsternis, wie es seit langem nicht gegeben hat. Ist eine Sonnenfinsternis. Man kann das auch von Deutschland aus sehen. Das liest du alles in säkularen Medien jetzt. Und hauptsächlich in Amerika. Und diese Sonnenfinsternis, ich habe es auf einer Karte, dieser Radius, den die beschreibt, geht durch verschiedene Städte in verschiedenen Bundesstaaten in den USA. Und diese Städte haben alle den Namen Ninive. Es gibt mehrere Bundesstaaten im Osten, New Jersey und die haben alle Städte mit dem Namen Ninive. Und durch diese Sonnenfinsternis, dieser äußere Rahmen geht durch diese Städte. Und die letzte Stadt heißt Jona. Also Gott spricht dadurch. Und er ruft nochmal zur Buße auf. Man soll das nicht überbewerten, aber Gott spricht durch Zeichen am Himmel. Ja? Und dass Dinge anfangen, sich zu geschehen. Manche haben natürlich jetzt noch mehr draus gemacht und haben gesagt, jetzt beginnt der große, schreckliche Tag des Herrn, die Entrückung steht bevor und steht da in der Offenbarung und im Buch Joel und in Matthäus 24, dass dann die Sonne sich verfinstert und der Mond seinen Schein verliert und dann, dass diese Dinge beginnen. Das ist es noch nicht. Manche gehen da einen Schritt zu weit. Und bloß damit man mal, das YouTube-Netz ist voll von diesen Dingen. Man braucht eine Ausrichtung vom Wort. So, und Gott wendet sich den Nationen nochmal zu in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und wie gesagt, das von diesem Bruder nehme ich schon sehr ernst, weil das kein prophetischer Eindruck ist, keine prophetische Traumvision, sondern das, weil er tatsächlich von dieser Erde weg war. Er war tatsächlich im Himmel und hat das als Himmelsbürger, hat Gott ihm diese Dinge gezeigt. Und das ist, und alles mit dem Wort Gottes belegt. Und ich denke schon, also ist mein Empfinden so, dass Gottes Herz das Gericht noch zurückhält, um diese Gnade noch zu schenken. Amen. Also jetzt bin ich fest davon überzeugt. Es ist eine Bestätigung von dem. Übrigens, diese vier Schritte, die jetzt folgen, aus dem Wort Gottes her, über die Endzeit, hat mich absolut bestätigt. Weil das ist genau das, was ich über längere Zeit schon hier gelehrt habe. Genauso hat er es im Himmel gesehen. Und dann hat er gesehen, dass diese Zeit der Gnade, der Ausgießung des Geistes, damit Verfolgung inbegriffen natürlich, einen bestimmten Zeitrahmen beinhaltet. Und dann wird der Heilige Geist in den Gläubigen mit den bereitseienden Gläubigen von dieser Erde weggenommen. Und er konnte den Zeitpunkt, also Jesus hat sich sehr bedeckt gehalten über die Zeitpunkte, aber entweder am Beginn der letzten 7-Jahr-Woche von Daniel, der letzten 7 Jahre, oder am Anfang wird der Heilige Geist in den Gläubigen von dieser Erde weggenommen. Und er hat es vom Himmel her so gesehen, wie die Hand Gottes mit dem Heiligen Geist, mit den Gläubigen, sich von dieser Erde zurückzieht. Und dann wird die Menschheit erstmal erkennen, wie stark Gott den Bösen und das Böse jetzt zur Zeit der Gnade noch zurückhält. Wenn du denkst, jetzt die Welt böse, nee, Gott hat seine Hand immer noch drüber. Er hält so viel noch zurück. Und die Liebe Gottes ist immer noch verfügbar. Die Gnade Gottes ist für jeden Menschen noch verfügbar, der Buße tut und zu ihm schreit. Alles noch da. Und die sich in dieser letzten weltweiten Erweckung nicht bekehren, die sich bewusst gegen Gott stellen, die erleben dann das Grausamste, was es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Weil Jesus hat gesagt, wenn diese Tage nicht verkürzt werden, wird kein Mensch gerettet. Aber sowas hat es noch nie gegeben, die letzten 7 Jahre. Deswegen bedeutet es für uns, bereit zu sein auf Erweckung, bereit zu sein, dass Jesus dich mitnimmt, wenn er kommt. Denn dann möchte ich nicht mehr hier sein. Er hat es so gesehen, dass es das Gericht Gottes darin besteht, unter anderem, dass Gott dem Menschen seinen Willen überlässt. Und dem Menschen seinen Willen überlassen bedeutet, wenn der Mensch sagt, ich will Gott nicht. Ich will diesen Jesus nicht. Dann sagt Gott, okay, mein Gericht besteht darin, dass ich jetzt meine Gnade zurückziehe. Dann siehst du, was es bedeutet, wenn er mich ablehnt. Und dann manifestiert sich das Böse im Menschen, die gefallene Natur, zu einer Bestie. Und die Horden der Hölle werden losgelassen auf der Erde. Der hat verschiedene Dinge auf der Erde gesehen. Erstens wurde es auf der Erde total finster im Geist, weil das Licht weg war. Und der Heilige Geist war ja vor Pfingsten schon auf der Erde wirksam. Er war ja im Volk Israel wirksam. Aber zu Pfingsten kam er in die Gläubigen und konnte in den Gläubigen und durch die Gläubigen wirken. Und das wird weggenommen. Und der Heilige Geist bleibt im Maß noch da. Die Gnade ist weg. Und der Heilige Geist bleibt in einem Maß noch auf der Erde, wie es zur Zeit des alten Bundes war. Das heißt, auch für einen Gläubigen, dass ich dann da nicht bereit war, wenn Jesus kam und dass ich dann noch zu ihm bekehrt, ist es nicht mehr so möglich, das Wort Gottes in seiner Tiefe zu verstehen, ein Leben als Christ zu führen, wie es jetzt in der Zeit der Gnade möglich ist. Er hat auch gesehen, dass sich dann noch viele bekehren werden, die nicht bereit waren und durch ihr Zeugnis. Und dann hat Gott ja diese 2 Propheten gesetzt aus Offenbarung 11, entweder 2 Personen oder noch mehr dazu, aber jedenfalls diese 2 Zeugen, die in den ersten 3,5 Jahren Zeugnis geben, die Menschen zur Buße aufrufen. Und durch ihr Zeugnis und durch die 144.000 aus dem jüdischen Stämmen, außer dem Stamm Dan, in Offenbarung 7, aus jedem Stamm 12.000, werden dann, also Gott hat zu ihm gesagt, er lässt sich Propheten, die dann alle als Märtyrer sterben, lässt er sich übrig, die während dieser Zeit, die so finster ist, noch vielen das Evangelium bringen werden. Also werden sich noch viele bekehren, aber hat dann auch gesehen, dass, was in der Offenbarung steht, dass diejenigen, die an Jesus dranbleiben werden, diesen letzten 7 Jahren, die treu bleiben, die allermeisten dann Kopf ab. Ja, das ist Islam im Prinzip. Zeichen oder Hinweis auf den Islam. So. Und dann hat er gesehen, wie auf dieser Erde diese Dinge geschehen, wie in der Offenbarung steht, mit den Posaunen, wo dann die Tiere im Meer verenden, wo Feuer auf der Erde ist, wie Nuklearbomben dann Städte treffen, wo Menschen das Fleisch, die stehen, leben, fällt das Fleisch von, oder verbrennen, fällt von den Knochen. Also das ist alles grausam, was hier stattfindet. Und er hat im Himmel gesagt, Herr, bitte, ich will es nicht mehr anschauen. Und Jesus hat ihm dann Frieden gegeben, sagt er, das steht alles in meinem Wort, der Offenbarung. Und das Grausamste, was in den letzten 7 Jahren passiert, was er dort gesehen hat, war Offenbarung 9. Dass der Abgrund sich geöffnet hat und dann diese als Skorpione und Pferd beschriebenen Wesen auf die Erde freigelassen wurden. Das sind alles gefallene Engel, die gebunden sind für Tag und Stunde. Und die werden dann einen Anführer haben, diesen Abaddon, also das heißt Zerstörer zu Deutsch. Und sie werden auf die Erde losgelassen und werden die Menschen quälen für 5 Monate. Die Menschen werden begehren zu sterben und können nicht. Lest mal Offenbarung 9, das geschieht, dann hat das alles gesehen. Und diese Dämonen, diese grausamen Bestien werden sich auf die Menschen stürzen wie Beute und werden die sichtbar. Alleine schon davon fällst du um. Ne? Diese grausamen Wesen. Da ist ein Horrorfilm noch Kindermärchen dagegen, was dann hier geschieht. Das hat er alles von oben gesehen. Oh, der Heilige Geist zieht sich zurück. Ab 2. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7, da sagt Paulus, ihr wisst, wer noch zurückhält. Und wenn dieser, der zurückhält, auf was zurückhält, und wenn dieser, der zurückhält, aus der Mitte heraus, steht wortwörtlich im Griechischen dort, aus der Mitte heraus entfernt wird, dann wird der Gesetzlose sich manifestieren. Und Paulus sagt, denkt dran, das habe ich euch schon mal erzählt, nämlich im 1. Thessalonicher Brief. Wer was zurückhält, ist die Gemeinde, die entrückt wird. Bereite dich vor, dass du dort dabei bist. Ich sage nicht, dass das morgen ist, sondern Vorbereitung braucht einen langen Zeitraum. Übrigens, das fand ich sehr interessant, hat Jesus und der Heilige Geist haben diese Gruppe, er hat es auch gesehen, wie die dann mit dem Heiligen Geist hochgekommen sind, Millionen von gläubigen weißen Kleidern, und er hat sie dann im neuen Jerusalem hier auf der Erde wieder gesehen. Und Jesus hat nie zu ihm gesagt, das sind die Entrückten. Sondern Jesus hat immer zu ihm gesagt, das sind diejenigen, die niemals sterben werden. Ist es nicht stark? Die, die nicht sterben werden, wie mein Diener Henoch und Elia. Beide mussten nicht sterben, sind so in den Himmel aufgenommen. Und das ist das große Vorrecht für die Brautgemeinde, die jetzt auf dieser Erde lebt und die sich vorbereitet. Diejenigen, die niemals sterben werden, die den Tod nicht schmecken werden, die in einem Bruchteil von einer Sekunde verwandelt werden. Amen, da möchte ich dabei sein. Offenbarung 3,10 steht auch, weil du das Wort vom Ausharren, nämlich dem beständigen Ausharren, dranbleiben, vorbereiten, auf mich bewahrt hast, sagt Jesus dort in Offenbarung 3,10, werde auch ich dich herausnehmen aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Er hat dann gesehen, das, was ich über mehrere Sündare hier mal gebracht habe, Israel. Das ist die Drangsal, die Betrübnis für Israel. Offenbarung Daniel 12, Vers 1. Dann wird eine Bedrängnis für Israel kommen, wie es vorher noch nie gegeben hat. Es wird eine Prüfung, laut Zacharja 13, habe ich alles schon mal drüber gelehrt. Ich bin so dankbar, eine Bestätigung von diesem Mann, der das im Himmel gesehen hat, dass man nee, falsch liegt, sondern dass das wirklich so ist. Und für Israel wird es eine Läuterung, eine Prüfung und der heilige Überrest Israels wird bewahrt, wie die Frau mit den Flügeln des Adlers, die 3,5 Jahre. Und dann hat er gesehen, wie steht er dort in Daniel 12. Und während dieser Zeit der extremen Bedrängnis für Israel wird Michael, der Erzengel, der über dein Volk gesetzt hat, wird eintreten für das Volk Israels. Und das, diese Schriftstelle Daniel 12, Vers 1, hat er im Himmel gesehen, wo diese letzten 7 Jahre angebrochen sind. Und das Chaos auf der Erde. Und Gott hat nur gesagt, die, die mich zuerst geliebt haben, also das alte Bundesvolk Israel ist ganz nah an seinem Herzen. Und sie werden geprüft. Und dann hat Gott der Vater gesagt, ich schicke ihnen meinen Erzengel Michael, der allerhöchste Engel. Und dann hat er gesehen, wie Gott Michael auf die Erde gesandt hat. Der hat ein langes Schwert gehabt, so glänzendes Schwert. Der hat kein Zweischneiden, sondern Dreischneiden, so. Dreischneidiges, langes Schwert, 3-4 Meter lang. Und, Und dann ist Michael runter und er allein hat gegen diese ganzen Engels-Dämonenfürsten gekämpft, die Israel bedrängt haben. Und er hat diesen heiligen Überrest vor dem Zugriff des Antichristen bewahrt. Gott, ein Engel gegen all diese Mächte der Bosheit. Amen. Und dann hat er die sichtbare Wiederkunft des Herrn gesehen, wie wir das Zacharja 14 und Offenbarung 19 kennen. Wie Jesus als Reiter auf dem weißen Pferd dann zurückkehrt. Und dann hat er genau das gesehen, was der Herr mir jetzt letztes Jahr im Oktober offenbart hat, aus Matthäus 24. Und er hat es wie von oben gesehen. Er war mit dabei, wie Jesus auf dem wunderschönen weißen Pferd da runterkam und das Herr des Himmels mit ihm. Und dann kam er runter und der Antichrist hat ihn verflucht. Und der falsche Prophet und die gottlosen Menschen haben Jesus verflucht, wo sie ihn gesehen haben. Und dann gab es eine ganze Gruppe von Menschen, die hatten helle Kleider an. Und das war der Überrest Israels aus allen 12 Stämmen und die Gläubigen aus den Nationen, die da noch gelebt haben, die nicht umgekommen sind. Und die haben gejubelt und sind alle in Ehrfurcht vor Jesus niedergefallen. Und bevor Jesus sich mit dem Antichristen und dem Herr des Teufels beschäftigt hat, hat er diese Gruppe zu sich genommen. Durch seinen Engel. Steht doch drin, Matthäus 24. Er wird seine Engel aussenden mit einem starken Posaunenschall und seine Auserwählten zu sich versammeln. Er nimmt sie zu sich in einen Raum zwischen Himmel und Erde, damit sie nicht unter das Gericht kommen, was dann stattfindet. Und das ist nochmal eine Bestätigung, was der Herr mir gezeigt hat, dass Matthäus 24, dieses Sammeln der Auserwählten, dass das nicht die Entrückung ist. Weil dort steht nichts über die Auferstehung. Sondern es ist diese Sammlung derer, die dann noch leben. Es steht da dort nach der Trübsal. Und des Überrestes Israel. Und dann findet das Gericht statt hier auf dieser Erde über diese Gottlosen, über den Antichrist und so weiter. Und die Erde wird gereinigt. Und dann hat er gesehen, wie diese Erde nach der Reinigung wie neu geschaffen wurde. Und das steht auch im Wort Gottes und das ist der fünfte Punkt. Da steht im 2. Petrus 3, Vers 14, da sagt Petrus, wir aber, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament übrigens, ne, aus Jesaja, wir warten auf einen neuen Himmel und auf neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir warten auf einen neuen Himmel, neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und wenn wir darauf warten, bereiten wir uns vor, ist der Vers 14, mit einem heiligen Lebensstil. Und dann hat er gesehen, wie diese Erde neu geschaffen, geformt wurde. Und das Wort neue im Griechischen heißt qualitativ neu oder erneuert. Das heißt nicht die Erde weg und was Neues hin, sondern es heißt qualitativ neu. Es wird etwas erneuert, es wird etwas vom Bösen gereinigt und wird etwas neu geschaffen. Und dann geschehen diese Dinge, wie es in den Propheten schon steht, dass Jerusalem auf dem höchsten Berg stehen wird, der Berg Zion hoch erhaben ist über alle anderen Berge. Und diese ganzen Dinge geschehen. Und dann hat er gesehen, wie das himmlische Jerusalem, sagt Jesus ja, das ist die Braut. Wie die Braut Jesu, das heißt, die nicht gestorben sind, die entrückte Gemeinde, die aufgeladen, die kommt dann mit dem himmlischen Jerusalem hier auf diese Erde und Gott wird inmitten der Menschen wohnen für die 1000 Jahre. Und dort hat er diejenigen, die nicht gestorben sind, nochmal gesehen, in dem himmlischen Jerusalem, in dem Paradies. Und dann wurde das Hochzeitsfest für alle Nationen gefeiert auf der Erde. Hat eine Festtafel gesehen, bis zum Horizont und drüber hinaus, also für Millionen von Menschen im Jerusalem. Und was habe ich vorher, am Ende des Jahres habe ich gesagt, die jüdische Hochzeit ist ein Vorbild auf das Ganze. Und die jüdische Hochzeit heißt, Braut und Bräutigam verbringen 7 Tage im Brautgemach. Und nach den 7 Tagen kommen sie hervor und dann werden alle Verwandten und Dorfbewohner eingeladen und dann gibt es die große Party. Und so ist die Braut Jesu Christi für 7 Jahre wie verborgen und dann ist das große Hochzeitsmahl, wo alle geladen sind. Und das hat er gesehen. Da hat das Paradies auf Erden, sagt er, das ist stellt den Garten Eden noch in Schatten. Also da hat es gesehen, was diese Erde hier, was Jesus neu schafft. Und da hat er mit seinen himmlischen, geistigen Augen das gesehen und hat zu Jesus gesagt, ich träume, wie du die Erde neu machst. Und wie Gott im Tempel Gottes mitten unter den Völkern wohnt. Alle haben Zugang, kannst dich jederzeit bei Gott anmelden, mit ihm sprechen. Und mit Jesus und mit den Heiligen. Und da hat er gesagt, Jesus, ich träume. Und da hat Jesus gesagt, nein, das habe ich für die bereitet, die überwinden, für meine Geliebten. Amen. Das Paradies dann hier auf der Erde. Also nochmal dieser geistliche Kampf, das sind die verschiedenen Stationen. Das erste hat er erlebt, ist praktisch dieser geistliche Kampf. Dann die Ausgießung des Heiligen Geistes, das, was vor uns liegt, mit Kraft. Und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo keiner den Tag noch die Stunde weiß, kommt Jesus und der Heilige Geist in den Gläubigen, wird von der Erde weggenommen. Die Gnade, die Hand Gottes zieht sich zurück. Und dann beginnt die große Bedrängnis. Und dann kommt die sichtbare Wiederkunft Jesu. Israel wird gesammelt und neuen Himmel, neue Erde. Das sind alles Dinge, die im Wort Gottes stehen. Und er durfte das ähnlich wie Johannes vom Himmel her sehen. Und wie gesagt, dieser Bruder hat jetzt von Jesus den Auftrag gekriegt, das öffentlich zu machen. So, was hat das mit uns jetzt, heute und hier zu tun? Erstens eine Zeit der Vorbereitung, das hat Jesus auch immer genannt, gesagt, sagt meinen Leuten, es ist die Zeit der Vorbereitung und der hoffnungsvollen Erwartung. Und dann nutze täglich die Gelegenheiten, die sich dir bieten, der vorbereiteten Werke, wie immer das ausschaut. Nutze täglich die Gelegenheiten, Gott zu dienen. Täglich. Nutze die Zeit, warte nicht erst, Sachen erst. Wie manche, ich habe es schon auch schon gehört von Gläubigen, die sagen, ja, es kommt die letzte Ernte. Und die warten drauf und dann wäre ich irgendwie tätig. Das ist falsch. Beginne jetzt, heute und hier. Gott schenkt dir jetzt schon Gelegenheiten, das Evangelium zu teilen, Menschen zu dienen, Gutes zu tun, wie auch immer. Dann nehme deinen Stand in Christus ein und bleibe darin. Und das möchte ich gerne reingeben, weil wir müssen das Ganze, das ist eine prophetische Schau, das ist eine Ausrichtung, die Gott uns gibt, einen ganz klaren Fahrplan mit dem Wort Gottes bestätigt. Und was hat das jetzt wieder mit uns heute hier zu tun? Jetzt kommen wir wieder vom Berg der Verklärung runter in den Alltag. Nimm deinen Stand in Christus ein und bleib darin. Und was ist dein Stand? Matthäus 5, Vers 13, 14. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts anderem, als dass es hinausgeworfen von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Das heißt, wir in Christus bist du oder sind wir Salz dieser Erde und wir sind das Licht dieser Welt. Diesen Stand müssen wir unbedingt einnehmen. Es geht um dich, dass du bereit bist und es geht um die Menschen um dich herum. Und wir brauchen immer mehr auch eine himmlische Gesinnung. Das hat was mit diesem Salz und Licht zu sein. Eine Verbindung nach oben in deinen Gedanken musst du mit dem Himmel verankert sein. Dieser Bruder kam auf der Erde nicht mehr klar mit den ganzen Sachen hier unten. Und da hat Jesus zu ihm dasselbe gesagt, was Paulus in Kolosser 3 gesagt hat. Und dort steht, trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Trachtet nicht nach dem, was auf der Erde ist, sondern trachtet nach dem. Richtet dein Denken, dein Inneres nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Da zu Rechten Gottes sitzt. Das heißt, trachten, natürlich muss dein Alltag noch, du kannst alles durchführen, aber trachten bedeutet, deine inneren Herzenssehnsüchte müssen im Himmel verankert sein. Paulus sagt in Römer 8, Das Trachten des Fleisches, deiner alten Natur, bringt den Tod. Das Trachten des Geistes, nämlich nach den himmlischen Dingen, bringt das Leben. Deswegen hier drin, im Tief, in der Drin, womit beschäftigst du dich, wenn du mal über nichts Wichtiges nachdenkst? Auf einmal, was beschäftigt dich innerlich? Welche Gedanken hast du? Himmelwärts gesinnt, jetzt schon dort oben verankert. Denn wenn du erdgebunden bist, dein Trachten zeigt, wo du verankert bist, auf der Erde oder im Himmel. Wenn dein Sehnsüchte deines Herzens, dein Trachten deines Herzens noch zu stark erdbezogen sind, an der Erde verankert, wie willst du dann hier loskommen, wenn Jesus kommt? Ich habe auch schon Leute gesagt, nee, Jesus kommt jetzt noch, nee. Ich muss das und das noch machen. Da liegt irgendwas noch nicht ganz so in der göttlichen Ordnung. Wie willst du dann bereit sein? Sei himmlisch verbunden und du hält dich nichts mehr. Kann er dich mitnehmen. Das Salz. Salz war in der Antike oder heute noch, damals noch viel mehr. Man nannte es das weiße Gold. Wir leben ja auch in der Salzstraße hier, ne? Chuba, Böhmischer Steig, Salzstraße. Das war das weiße Gold. Und das machte die Speisen erstmal schmackhaft. Erstens. Und es schützte Speisen vor dem Verfall durch Konservierung. Bögelfleisch. Ne? Die Seeleute früher mit den Segelschiffen, was haben die mitgenommen? Fässer voller Bögelfleisch. Kennt man aus der DDR noch, ne? Viel Bögelfleisch. Gab es immer Schulspeisen. Also es schmeckt schon heftig nach Salz. Aber Salz konserviert und schützt vor dem Verfall. Und das sind wir. Wir machen diese Welt für Gott noch schmackhaft als Kinder Gottes. Wir bringen die Würze rein und die Gläubigen, du bist das Licht dieser Welt, Salz der Erde. Du hältst mit deinem Christus in dir, hältst du den Verfall noch auf. Der Heilige Geist in dir, diese Ungerechtigkeit, der Verfall in der Gesellschaft wird aufgehalten durch das Salz. Und das ist die Gemeinde Jesu Christi. Sagen wir mal in diesem Land, oder gehörst du mit dazu? Amen. Du musst dir das mal bewusst werden, wo du dich befindest, in deiner Schulklasse, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft, wir in dieser Stadt, wir halten den Verfall der Ungerechtigkeit auf. Wir konservieren das noch, damit Dinge zurückgehalten werden. Und wir machen das Erzgebirge für Gott noch schmackhaft. Und Gott verschont ganze Städte, wenn Salz und Licht sich in einer Stadt befinden. Gott hätte dieses abgrundtief gottlose Sodom und Gomorra, hätte Gott verschont, wenn in dieser Stadt von Hunderttausenden von gottlosen Menschen in voller Perversion es nur 10 Salz- und Lichtleute gegeben hätte. Hätte Gott gesagt, aufgrund dieser Salzkörnchen, kann man das in Ernst bezeichnen, und dieses Lichts, halte ich das Gericht noch zurück. Sie machen diese Stadt mir noch angenehm. Also, in dem Sinne, dass ich sie vernichte. Was lesen wir von Paulus in der Apostelgeschichte? Er war auf einem Schiff gewesen nach Rom. Und Gott erscheint ihm durch einen Engel, spricht an der Nacht zu Paulus und sagt, er werdet Schiffbruch erleiden. Das Schiff wird alles kaputt gehen. Aber weil du vor den Kaiser gestellt werden musst, habe ich dir die 276 Seelen, die sich auf diesem Schiff befinden, habe ich dir, Paulus, gegeben. Kannst alles nachlesen, der Apostelgeschichte. Weil ein Salzkorn auf einem Schiff war, hat Gott das so geschenkt, dass keiner bei diesem Schiffbruch gestorben ist, weil Paulus dort drauf war. Und so kann ein Salz und ein Licht kann Segen, Schutz und Bewahrung für deinen Ort bedeuten. Oder wir für unseren Ort, ja. Licht bedeutet Orientierung. Denn Licht ohne Licht, tappt man nur im Dustern, sagt man so schön, ist nur Finsternis. Licht bringt Orientierung. Es bringt Erleuchtung, Ausrichtung und es trennt Licht von Finsternis, also es trennt Lüge von Wahrheit. Und das bist du genauso. In Christus gibst du Menschen Orientierung, weil du die Wahrheit des Wortes Gottes in dir trägst und du, es kann Lüge von Wahrheit, muss getrennt werden. Und du gibst Menschen Erleuchtung in dem Sinne, dass Christus durch dich leuchtet, durch deinen Lebensstil. Du bist Lebensstil durch dein Leben, du bist Licht durch deinen Lebensstil. Du unterscheidest dich von den Menschen um dir herum, die kein Licht sind. Und dieses Licht darf nicht ausgehen. Der Menorah-Leuchter in der Stiftshütte im Tempel musste alle Zeit brennen. Der Priester musste ständig Öl nachgießen. Der Leuchter durfte nie erlöschen. Und so darf auch in dir das Licht nicht erlöschen. Der Heilige muss immer voll des Geistes sein, damit dein Licht durch dich, sein Licht durch dich hindurch leuchtet, denn du bist ein Tempel des Geistes. Und so, und das Salz und das Licht ist in dir wirksam und kraftvoll, wie ich schon zum Mitgliederabend gesagt habe, einzig und allein durch deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Mit deiner täglichen persönlichen Beziehung mit Jesus Christus steht und fällt alles in unserem Leben. Daher kommt es. Weil Jesus hier auch sagt, wenn das Salz fade wird, womit soll man dann die Speisen würzen? Es taugt ja nichts mehr, als das hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Das heißt, Salz hat die Eigenschaft, Wasser zu ziehen. Deswegen hat man Salzstreuer früher manchmal zu Reiskörnlein reingetan. Ich hatte Kollegen früher, die konnten ohne Salz nie leben. Die haben alles gesalzen, nicht bloß ein Hackebäder, alles. Ich konnte gar nicht mehr hingucken. Aber die hatten immer auf dem Tisch Salzstreuer mit Reiskörnlein, damit das Salz nicht zum Klumpen wird. So. Das heißt, wenn das Salz Wasser oder andere chemische Stoffe zieht, kann man es nicht mehr verwenden. Es ist unbrauchbar. Du kannst es auch nicht wieder erneuern, indem das trocken ist, aber sondern es taucht nur noch auf Mist. So. Und es ist schon ein drastisches Beispiel. Das sagt, nee, ich, sagt Jesus hier, dass hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird sogar. So, und das bedeutet, wir müssen darauf achten, dass wir alle Zeit salzig sind, würzig. Dass das Salz in uns nicht durchdrungen wird von der Flüssigkeit des Geistes dieser Welt. Dann wird ein Christ und eine Gemeinde kraftlos. Und das geht nur durch das Kreuz. Durch das Kreuz bist du Salz und Licht und nur durch das Kreuz bleibst du in Salz und Licht. Ein abgesonderter Lebensstil. Das bedeutet auch, dich zu trennen. Abgesondert bedeutet auch trennen. Und man muss sich manchmal von Menschen trennen in seinem Leben, die Gott nicht in unser Leben gestellt hat. Es gibt Menschen in unserem Leben, Beziehungen oder was, ich sage es bloß mal so rein, die sind vom Teufel. Die sind nicht von Gott, sondern sie sorgen dafür, dass du von Gott weggezogen wirst. Und von diesen musst du dich trennen. Steht ganz klar in 2. Korinther 6. Geht aus von ihnen, sondert euch ab, dann werde ich euch annehmen, sagt Gott, und ich werde euch Vater und Gott sein. Steht in 2. Korinther 6, Vers 17 und 18. Das heißt, solche Dinge, Absonderung, das heißt nicht, dass du jetzt alle deine Freundschaften kündigst. Aber frag mal den Heiligen Geist. Was ist von Gott und was nicht? Was bringt Wasser in mein Salz? Entweder ich bringe Salz dort rein oder sie bringen Wasser in mein Salz. Was höre ich? Ne? Was sehe ich? Auf diese Kanäle kommt dieser Geist der Welt in mein Leben. Achte auf deine Augen, achte auf deine Ohren. Leider ist der Leib Jesu wirklich ziemlich stark durchfeuchtet und kraftlos gemacht. Ich habe jetzt Sachen gehört von einem Mann Gottes, Was mal als Beispiel, weil ich sage immer, sag ich, er lebt hier auf einer Insel. Da war eine charismatische Gemeinde eingeladen als Gastsprecher. Und Gott hat zu ihm gesagt, diese Botschaft kannst du jetzt nicht bringen. Bringe ein, das war ein hartes Gerichtswort zu der Gemeinde. Und damit er die Reaktion von den Leuten sieht, hat er was gemacht, was ich bisher davon noch nie jemand gehört habe. Da hat sich rumgedreht und hat gegen die Wand gepredigt. Und am Ende von der Predigt kamen 30 Jugendliche nach vorn und haben unter Tränen Buße getan. Und da war ja von außerhalb, war ein Prophet, und hat er dann mit dem Pastor gesprochen, was war denn hier los? Da sagt er, naja, einer meiner Ältesten lehrt die Jugendlichen, sie könnten vor der Ehe schon miteinander schlafen und das wäre alles kein Problem, sie sollten sich ja mal, können sich ja mal ausprobieren. Das lehrt er öffentlich von der Kanzel in der charismatischen Gemeinde. Und der Pastor hat es geduldet und Gott hat ihn konfrontiert. Nicht bloß den Ältesten, sondern den Pastor, der das gewähren lassen hat. Und dann hatte der Sohn von dem Pastor noch ein Verhältnis mit der Lobpreisleiterin. Ne? Also es ging schon ganz schön zu. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wie der Geist der Welt die Gemeinde kraftlos macht. Durch die Ansichten, Denkweisen, Anschauungen dieser Welt. Vollkommen verseucht. Diese Gemeinde, die 30 Jugendlichen, die das praktiziert haben, was dieser Älteste gesagt hat, die haben dann unter Tränen Buße getan und sind zurückgekehrt in einen heiligen Lebensstil. Und dieser Älteste, sagt der Pastor, hat die ganze Zeit christliche Hexerei betrieben. Während du vorne, darum war es gut, dass du nach vorne gepredigt hast, ihn nicht gesehen hast, der hat die ganze Zeit gegen dich gebetet. Und das ist christliche Hexerei. Es gibt Leute, die sitzen in der Versammlung und die starren dich an. Und die setzen seelische Kraft frei. Habe ich auch schon erlebt. So. Und die dann gegen dich beten, habe ich auch schon erlebt. Ich habe mal jemand, ein ganz biblisches Wort, das war jetzt nicht so das Softwort, das war einfach Wort Gottes von Jesus. Und da sitzt jemand drin, ist nicht mehr da, sitzt jemand drin und dann sehe ich, ich dachte, die bete jetzt gegen mich. Ich dachte, aber die Wahrheit muss rein, in Jesu Namen. Ne? Gut, okay. Bleibt auf dem Weg weiter. Seid Salz und Licht. Nehmt unseren Stand ein. Und wir müssen diesen Stand behalten, um unseretwillen und um den Menschen um uns herum. Wir sind das Salz und das Licht. Diese Würde, diese Gnade hast du in Christus empfangen. Sei ein schönes Salzkörnchen und würze dein Umfeld und halt den Verfall auf durch einen abgesonderten Lebensstil. Und durch deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus bist du täglich Licht. Amen. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass du dein Volk ausrichtest. Danke, dass du Offenbarung über die Offenbarung schenkst, dass das nochmal bestätigt wird, Herr, von Menschen, die du wieder zurückgeschickt hast aus dem Himmel und die das von dir gezeigt bekommen haben. Herr, ich danke dir für diese Ermutigung, auch dass, auch wenn der geistliche Kampf und die Finsternis zunimmt, dass du deinen Geist nochmal ausgießt. Wir danken für deine Herzensgüte, Barmherzigkeit und Liebe, Vater, die du hast mit den Menschen, die dich noch nicht kennen. Und wir beten, Herr, dass wir ein Stück von deiner Liebe und deinem Empfinden auch empfangen, damit unsere Herzen weich werden und wir die Menschen mit deinem Blick auch sehen. Und ich bete, Herr, dass wir bereit sind für die Ausgießung deiner Herrlichkeit, dass du uns gebrauchen kannst zu deiner Ehre und dass wir bereit sind, Herr, für deine Wiederkunft, wenn du deine Gemeinde holst. Herr, gib uns diese Gnade und lass uns täglich die Gelegenheiten nutzen. Und danke, Vater, dass du uns so siehst, dass wir in deinen Augen Salz und Licht sind in Christus. Amen. euch gerne noch mitgeben, diese zwei Sachen. Erstens, frag mal den Heiligen Geist oder check dich mal selbst ab. Sollte man jetzt von Zeit zu Zeit tun, wie Paulus im Korintherbrief geschrieben hat, prüft euch selbst, wie deine Waffenrüstung ausschaut. Und ob dein Salz noch würzt und dein Licht noch leuchtet. Okay.